In der heutigen Spielzeit bei Radio Potsdam habe ich den Schauspieler Guido Lambrecht bei mir zu Gast. Und wir sprechen heute über das Stück Das Leben des Galilei von Bertolt Brecht. Ein Stück, das gut 100 Jahre alt ist, aber an Aktualität kaum zu überbieten ist. Denn es geht um den Kampf zwischen Religion und Wissenschaft. Und meine erste Frage an dich, Guido, wäre, wie stehst du denn so im Allgemeinen zum Thema Kirche?
Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Glauben und Religion, würde ich einfach mal sagen. Ich bin jetzt atheistisch aufgewachsen, habe mich aber irgendwann aus Interesse viel damit beschäftigt, habe wirklich Altes und Neues Testament gelesen. Und ich hatte in Hamburg eine Freundin, und die haben auf dem Land gelebt, und deren Opa ist gestorben. Der war Bürgermeister, und das war dann toll. Also da wurde zu Hause aufgebahrt, der Pfarrer kam, das ganze Dorf, also wie diese ganze Beerdigung ablief, das fand ich sozusagen, das war eingebettet in so einen christlichen Kontext, und das fand ich ziemlich toll. Und ich denke auch sozusagen, auch unser Leben im Osten war letztlich auch durch christliche Werte sozusagen bestimmt, auch wenn es natürlich keiner so formuliert hat, aber unser ganzes Zusammenleben fußt darauf. Insofern stehe ich dem durchaus positiv gegenüber. Bei Brecht sozusagen spielt ja nicht nur die Kirche die Rolle, also im historischen Kontext schon, aber er hat, glaube ich, auch generell autoritäre Systeme gemeint. Also hat er die erste Fassung 33 geschrieben, 34 in Dänemark, also schon auf der Flucht. Dann eine amerikanische in L.A., ich glaube 46. Und dann unter dem Eindruck der Atombombe nochmal die Berliner Fassung. Also wo er sozusagen diesen Wissenschaftsglauben ein bisschen in Frage gestellt hat auch. Und ich glaube, für ihn hat Stalinismus eine Rolle gespielt. Also alle diese Institutionen, die sozusagen dein Leben bestimmen wollen.
Hm. Wie siehst du die aktuelle Situation, wo plötzlich Präsidenten an der Macht sind, die sagen, nein, das gibt es alles nicht, das ist alles fake, und Darwinismus ist wieder...
Ja, man kommt mit Satire eigentlich kaum noch hinterher, ne? Wenn man sich diese Räuberbande da jetzt anguckt in den USA. Also ich habe Don't Look Up gesehen vor anderthalb, zwei Jahren. Und das ist ja sozusagen... Überholen die Links, ne? Das ist wirklich verrückt.
Oder rechts.
Oder rechts, überholen rechts. Und sozusagen in Zeiten von alternativen Fakten, es gibt so eine zentrale Szene, wo er versucht, dem Cosmo, dem Medici, das Rohr zu zeigen und wie er ausgekontert wird. Also Galilei, die einfach sagen, wir gucken da nicht durch. Und das ist nicht, also das ähnelt schon sehr diesen Mechanismen, die jetzt überall greifen. So einfach, man ignoriert das, es könnte doch anders sein, und man stellt das in Frage und man schließt auch so viel Dummheit und kommt da gar nicht mehr durch. Das ist schon, da gibt es viele Parallelen. Ja.
Ist es nicht erschreckend, dass sich die Geschichte dann doch wieder so wiederholt? Habt ihr das bei euch in der Konzeption auch so zum Thema gemacht?
Tatsächlich passierten ja viele Sachen zeitgleich. Es war jetzt nicht ein Thema die ganze Zeit, weil es ja irgendwie sich immer wieder, gibt es ja immer wieder Rückschritte. Man wundert sich, dass sozusagen die Leute nicht schlauer werden, dass es immer wieder so eine Sehnsucht nach so einer Vereinfachung der Welt gibt und dass es immer wieder so ein Rollback gibt, ne, in allen Bereichen. Ob es Feminismus angeht oder in der Politik oder so eine Sehnsucht nach starken, alles ordnenden Leuten oder so, ist komisch, ja.
Wie habt ihr das dann umgesetzt? Thematisiert ihr das auch aktiv auf der Bühne jetzt im Stück?
Es gibt tatsächlich eine zweite Ebene, die sie eingefügt hat. Margarete Steffin, das war eine langjährige Geliebte und vor allen Dingen wichtige Mitarbeiterin von Brecht, über 10 Jahre, die irgendwann, die auch an dem Text mitgearbeitet hat, auf der Flucht gestorben ist. Und von der gibt es so begleitende Texte manchmal. Die verbinden sich sehr gut mit dem Stück, auch mit der Psychologie der Figuren, aber beschreiben eigentlich die Fluchtbewegung und nochmal eine feminine Sicht auf den Abend. Insofern, und die Aktualität passiert eigentlich von allein. Und ich habe versucht, die Figur total menschlich zu greifen, nicht als so ein... Also ich kann mal anders aussehen, für mich war mal super wichtig, ich bin ja auch im Osten aufgewachsen, und diese ganzen Personen, Thälmann, Marx, keine Ahnung, Rosa Luxemburg, waren so in Stein gemeißelte Persönlichkeiten irgendwie. Und irgendwann in den 80ern, Ende der 80er, ich war noch relativ jung, gab es einen BRD-Film mit Barbara Sukowa. Und da war mir das erste Mal, kam mir die Person Rosa Luxemburg ganz nah, dass die eine Sexualität hat, dass die ein Privatleben hat, also was ganz Menschliches. Und so habe ich versucht, die Figur auch anzufassen, dass man ihn nicht irgendwie als nur diesen Überkopf, der es schafft, sozusagen außerhalb der Box zu denken, sondern dass man den mit allen seinen Schwächen und Ängsten ganz toll als Menschen zeigt.
Ja. Wenigstens sagst du anfassen und nicht anlegen. Jetzt hast du mit Alice Buddeberg eben die Regisseurin schon angesprochen, die gelernt hat in Jena bei Claudia Bauer, die auch relativ dafür bekannt ist, Stücke gerne mal zu zerschlagen. Hat Alice das auch gemacht? Du hast da die zweite Ebene gerade schon angesprochen.
Nee, das hat sie eigentlich nicht gemacht. Man kann bei Brecht ja auch noch nicht, wie man will, sowieso nicht. Nee, sie hat eigentlich eher versucht, also wir haben eine gute Strichfassung gemacht, also zu verknappen auf wesentliche Dinge, hat ein sehr spartanisches Bühnenbild gemacht, was ja dann eigentlich die Schauspielszenen stärker ins Zentrum rückt. Also sie hat schon versucht, den Text durch sich wirken zu lassen. Wir haben jetzt nicht versucht, wahnsinnig in einer, was auch immer das sein mag, in einer Brecht-Spielweise zu arbeiten, aber sie kann sehr gut Text analysieren. Nee, ist eigentlich schon am Stück entlang, haben wir uns gearbeitet.
Hattest du jetzt Hans Eisler erwähnt? Ich weiß gar
nicht. Noch nicht, nee. Also Eisler-Musik gibt's. Es gibt eine Musikerin, es gibt ja auch eine Menge Eisler-Lieder richtig da drin. Da gibt es nur eins von dem Balladensänger, was super ist, macht Jörg Dater ganz toll. Und ansonsten hat die Musikerin, ich sage mal, die Eisler-Musik, die ja sehr technisch ist, Schönberg-Schüler, und eher in sozusagen elektronische Sounds aufgelöst, sodass die Strukturen noch da sind, aber sie eher drunter liegen können und das Szenen so dazwischen auch mal sind. Und man ist nicht unbedingt immer erkennt, dass es Eisler ist, aber es orientiert sich ganz stark an den Eisler-Themen.
Mhm. Aber Hans Eisler wird ja tatsächlich bei euch auch auf die Bühne gezerrt.
Das ist Interpretation. Also das Werk ist immer größer als der Autor. Jörg Dahte spielt sozusagen selber am Klavier diesen Eisler-Song. Und er könnte Brecht sein. Er könnte Eisler sein, der sich rumquält mit den Brecht-Texten, sie zu vertonen. Aber eigentlich gibt es diese Figur des Balladensängers, der genau diese Ballade singt.
Hm. Aber trotzdem, ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Glaube und Wissenschaft kommen. Ich weiß, ich habe es mal in Dresden gesehen, das muss irgendwie so 2002 gewesen sein oder sowas. Da hat Holk Freitag, der damalige Intendant und Regisseur, eine Skulptur geschaffen, die sich so drehte, dass sie dann im Scheinwerferlicht als Schatten jeweils die verschiedensten Glaubensstilmittel herstellte, also ein Davidstern und ein Kreuz und so weiter. Und geht ihr da auch auf den Kampf der Religionen ein oder wie ist das?
Na, das Religiöse spielt natürlich eine Rolle, weil diese ganzen Figuren vertreten ja solche religiösen Standpunkte. Andererseits ist das nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, glaube ich, dass jemand der Vernunft und der Wahrheit sich verschrieben hat und auf Leute trifft, die ihn einfach austanzen. Nicht, weil sie es nicht verstehen, sondern weil sie dieses System nicht wollen. Es gibt sogar eine Szene im Karneval, wo ein Kardinal eigentlich sagt, wir haben uns diesen Gott geschaffen und der ist voll wichtig, damit wir die Leute in dieser eigentlich so kaputten, kranken Welt an ihrem Ort lassen. Also auf eine perfide Art und Weise. Und das gibt es ja dann auch nochmal auf eigentlich eine sehr verständliche Weise von dem kleinen Mönch, der sagt, meine Eltern leben in Armut als Bauern und für die ist das tröstlich, dass sie im Zentrum von allem sich befinden. Und muss man nicht denen zuliebe auch Rücksicht nehmen und nützt denen die Wahrheit? Also durchaus eine Auseinandersetzung, die natürlich mit Religion und mit Glaube zu tun hat, aber auch daneben existieren kann. Also wie nützlich wird uns KI sein? Oder wie nützlich ist Atomforschung, wenn dabei eben auch die Atombombe rauskommt, ne? Also das sind so Fragen, die immer dieses Thema mit Schneiden, Glaube, aber eben auch was Eigenes erzählen.
Jetzt hatten wir auch schon mal das Thema Brecht und Brecht hat ja immer so diesen speziellen Stil, den er geschrieben hat, wie er Theater verstanden hat, mit dem sogenannten V-Effekt, also nicht Vogeleffekt, sondern Verfremdungseffekt. Du hast gesagt, du hast Galileo versucht, als Menschen zu begreifen und versuchst es auch so darzustellen. Wie geht das einher mit dieser speziellen Theaterform?
Das ging erstaunlich gut. Ich habe aber die Erfahrung schon ein paar Mal mit Brecht gemacht, dass das geht. Und ich habe auch viel gelesen, auch er hat eigentlich profitiert, dass seine Spieler damals am BE ja alle aus dem psychologischen Theater kamen. Und das Zusammentreffen seiner Art zu inszenieren und seiner Art zu schreiben mit diesen Art von Spielern, das hat es eigentlich ausgemacht. Und die Texte taugen durchaus auch situativ, unterhaltsam, spielerisch zu sein. Und bei uns in dem Abend ist es, glaube ich, so, dass der erste Abend sehr spielerisch ist, sehr offen. Ich habe immer an ja, wirklich an Kalifornien gedacht, ne? Also Gründer, die anfangen, eine neue Idee haben und das entwickelt sich und es gibt Raum und dann wird der Raum immer enger und im zweiten Teil, wo die Räume wirklich enger werden und die Möglichkeiten eingeschränkt werden bis zu gar keinem, da wird es vielleicht brechtscher, also da kommt die Sprache noch mehr in den Mittelpunkt, da wird es karger, da wird es sozusagen etwas ausgestellter, aber man kann mit dem Texten auch durchaus anders umgehen. Also wie gesagt, der erste Teil ist sehr spielerisch und man wird gar nicht so ein Brecht-Gefühl haben vielleicht.
Mhm. Es ist ja auch so, dass das Bühnenbild, du hattest das schon angesprochen, dass ihr da einen großen Ring oben hängen habt, zu hängen habt, wie man in Potsdam sagt. Und die Bühne ist aber geöffnet bis zum Maschinenraum hinten, sodass man alles sieht und dass man mehr oder weniger die ganze Leere hat. Und dieser Ring oben, spiegelt der eben den Sternenhimmel wider oder wie ist das zu verstehen?
Also der Raum insgesamt öffnet sich nur zweimal. Also eigentlich ist er geschlossen. Wir haben diese am Anfang sogar eine Aushängung und dann gibt es die eisernen Vorhänge, die geschlossen sind, also eigentlich ein schwarzer Kasten. Und wir öffnen ihn einmal bei dem Anfangsmonolog von Galilei, wo er einfach sagt, Freiheit öffnen, alles aufmachen. Dann machen wir sogar die Vorhänge hinter den Leuten auf, dass man eigentlich ins Freie schauen kann und öffnen also bis zum Gasometer hinten alles, aber nur für einen kurzen Moment. Und er öffnet sich auf eine andere Art und Weise ganz am Schluss nochmal, wenn Andrea zurückkommt, seinen Schüler, um die Papiere zu holen von ihm und mit nach Holland zu nehmen, der aber in unserer Fassung sich sehr radikalisiert hat. Also eher vielleicht so ein Elon Musk ist. Also der, ja. Ansonsten spielen wir eigentlich in einem relativ schwarzen Raum und es gibt am Anfang auch mit dem Schüler eine Szene, wo Galilei eben diesen Astrolab zeigt. Also das ist sozusagen ein Gebilde, wo, ja, so wie das früher gedacht wurde, die Erde im Mittelpunkt ist und alle Gestirne an Kristallschalen festgemacht sich da bewegen. Und das ist erstmal, diese Gerätschaft kann das sein. Und es gibt eine untere Scheibe, die für uns manchmal wie das Fernrohr war. Also die kann man gegeneinander bewegen, kann man gegeneinander kippen. Also mit den beiden Objekten kann man arbeiten. Die können verschiedene Dinge sein. Können mal eine Spielplattform sein, die können ein Bett sein, aber hauptsächlich das untere, wie eigentlich vielleicht das Bild für das Fernrohr und das obere, ja, vielleicht der Himmel.
Mhm. Hast du schon mal durch so ein Fernrohr nach oben geguckt? Hast du dir schon mal den?
Ich habe tatsächlich kurz vor Probenbeginn auf der Straße so ein Fernrohr gefunden, was jemand rausgestellt hatte. Also jetzt kein besonders tolles, aber ausreichend stark genug, dass man genau diese Mondkrater und alles sehen kann. Ich finde das schon aufregend.
Ach, wie lustig, was für ein Koinzident. Ne? Ja. Sehr lustig. Ja. Ich meine, gut, wir haben hier auch das Planetarium.
Ja.
Ich dachte, dass du vielleicht da mal hingegangen
bist. Wir haben versucht, einen Termin zu bekommen, aber es ist natürlich schwierig, weil es immer so wetterabhängig ist. Ja. Und wir können dann nicht so genau planen und sind nicht so flexibel. Ja, aber ich war schon oft im Planetarium und gucke auch gerne die Sterne.
Okay. Und wünschst du dir auch was, wenn so eine Sternschnuppe mal runterfällt?
Ja, mache ich auch manchmal. Und generell Physik, also so laienhaft interessiert mich auch. Ja.
Okay. Also bist du dann doch eher auf der Seite der Wissenschaft, muss man schon sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall, na klar, weil mich das wahnsinnig neugierig macht und weil es natürlich völlig unabhängig von unseren alltäglichen Problemen existiert. Und es gibt so viel zu entdecken. Also wir versuchen ja, weil das ja, was in Galilei verhandelt wird, ist uns ja bekannt. Also was jetzt den Sternenhimmel angeht. Und ich mache so eine kleine Impro mit Andrea zusammen, eigentlich über die Relativitätstheorie. Und da wird es ja wirklich schräg. Also das sozusagen zu verstehen, ist ja möglich, aber sozusagen ist richtig in sich hineinzulassen, dass es Raum und Zeit miteinander verbunden sind, dass es unterschiedliche Gegenwartszeiten gibt, dass sich Zeit unterschiedlich schnell bewegt im Raum. Das, also um so ein Gefühl zu kriegen, wie neu das gewesen ist für ihn damals auch als Entdeckung.
Mhm. Was ist das Highlight des Stücks für dich? Wo sagst du so, das ist für mich das Ding so, warum jeder aus Potsdam reingehen sollte?
Ich habe Galilei, ich habe großen Respekt gehabt davor, weil alle mal sagen, das ist so ein Historienschinken und du kommst kaum raus und alle kennen den Plot und man weiß, was passieren wird und das wird so auserzählt und es kann ein bisschen behäbig sein und sowas. Und das ist es eben überhaupt nicht. Es ist super spielerisch, es ist sehr bunt am Anfang, es verändert sich stark über den Abend. Die Bühne kann sehr unterschiedlich starke Wirkung entwickeln und es ist ein richtiger Schauspielerabend. Also ich glaube, alle Spieler sind richtig stark und ich habe von eigentlich allen Leuten gehört, dass sie sich, also neben, dass es ein starker Abend ist, auch richtig gut unterhalten gefühlt haben.
Ich meine, bei Titanic weiß man ja auch, wie das Stück endet. Ja. Insofern, ja, trotzdem hat Spielberg oder Cameron nochmal inszeniert.
Ja, aber es ist ja manchmal am Schauspiel sowas, wenn man eigentlich weiß und dann werden sozusagen diese Punkte nur noch so abbuchstabiert oder so, dann kannst du ja auch mal ein bisschen, ja, und das passiert eben nicht. Das ist, glaube ich, wirklich sehr spannend.
Aber fühltest du dich auf der Bühne oder während der Probenzeit tatsächlich auch so wie manche eben im Alltag jetzt plötzlich wieder so, Alter, warum hört ihr denn nicht zu? Warum probiert ihr es denn nicht mal aus? Es kann doch nicht sein, dass ihr euch dem Neuen so sehr verschließt. Weil teilweise, also heutzutage ist es ja dann, sind die Erkenntnisse ja auch gar nicht mehr so neu.
Ja.
So, dass du dachtest, wie kann das sein?
Ja, dieses Scheitern ist wirklich ein absurdes Gefühl, was einem bei den Proben auch wieder passiert, dass man denkt, also bei aller Vernunft, das kannst du jetzt nicht machen. Und sie machen es trotzdem und sie lassen dich gegen die Wand laufen und kommst sozusagen mit keinem Argument mehr durch. Das ist schon also ein frustrierendes Gefühl, was man dann auf der Probe real nochmal so erleben kann.
Mhm.
Ja, das hat er auch wirklich gut geschrieben, muss man sagen.
Jetzt ist Alice nicht da, die ich befragen könnte. Ging es der Regisseurin teilweise auch so, dass sie scheitert vor euch saß und gesagt hat, das kann doch nicht sein.
Na, es ist richtig Arbeit gewesen natürlich, weil es gibt einfach einen Haufen von Dialogszenen, die du umsetzen musst. Und das in diesem relativ offenen Bühnenraum, wo du schnell in Arrangements auch schachmatt bist. Also musst du schon eine Menge Ideen haben und suchen und finden. Aber das ging eigentlich sehr gut. Sie ist sehr offen, es gab sehr viele Möglichkeitsräume, Sachen auszuprobieren. Sie reflektiert das dann gut und insofern war das jetzt keine, das war eine gute, offene Arbeit.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Guido.
Danke dir.